Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 28. Juli. Aus der Übersetzung Neues Leben, 2. Buch Chronik, Kapitel 21 bis 23. Joram herrscht in Juda. Als Josaphat starb, wurde er bei seinen Vorfahren in der Stadt Davids begraben. Nach ihm wurde sein Sohn Joram König. Jorams Brüder, die anderen Söhne von Josaphat, dem König von Juda, waren Asaja, Jehiel, Sechaja, Asaja, Michael und Shephatja. Ihr Vater hatte jeden von ihnen großzügig mit Silber, Gold und kostbaren Schätzen ausgestattet und ihnen eigene Festungen in Juda anvertraut. Joram aber wurde König, weil er der Älteste war. Doch als Joram die Herrschaft von seinem Vater übernommen und genügend gefestigt hatte, ließ er alle seine Brüder und mehrere führende Männer in Israel umbringen. Joram war 32 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 8 Jahre in Jerusalem. Doch er folgte dem Vorbild der Könige Israels und war genauso schlecht wie die Familie Ahabs, denn er hatte eine von Ahabs Töchtern geheiratet. So tat Joram, was dem Herrn missfiel. Dennoch wollte der Herr das Königsgeschlecht David nicht vernichten, denn er hatte einen Bund mit David geschlossen und zugesagt, dass seine Nachkommen für immer herrschen würden. Während Jorams Herrschaft lehnten sich die Edomiter gegen Juda auf und krönten ihren eigenen König. Deshalb zog Joram mit seinem ganzen Heer und allen seinen Streitwagen gegen Edom in den Krieg. Die Edomiter umzingelten ihn und seine Wagenlenker, in der Nacht aber schlug er sie. Doch seither ist Edom von Juda unabhängig. Etwa zur gleichen Zeit fiel auch die Stadt Libna ab, weil Joram den Herrn, den Gott seiner Vorfahren, verlassen hatte. Er hatte Höhenheiligtümer im Gebirge von Juda errichten lassen und die Einwohner Jerusalems und ganz Judas zum Götzendienst verleitet. Da bekam Joram folgende Schreiben von dem Propheten Elia. So spricht der Herr, der Gott deines Stammvaters David. Du bist dem guten Beispiel deines Vaters Josaphat und König Asas von Juda nicht gefolgt. Stattdessen war dein Handeln so schlecht wie das der Könige von Israel. Du hast die Einwohner Jerusalems und ganz Judas zum Götzendienst verleitet, gerade so wie Ahabs Familie es in Israel machte. Sogar deine eigenen Brüder, Söhne deines Vaters, hast du umgebracht, Männer, die besser waren als du. Deshalb wird der Herr dir, deinem Volk, deinen Kindern und Frauen und allem, was zu dir gehört, eine schwere Last aufbürden. Du selbst wirst schwer krank werden, so schlimm, dass deine Eingeweide nach einiger Zeit herausquellen. Dann brachte der Herr die Philister und die Araber, die in der Nähe der Kuschiter leben, gegen Joram auf. Sie zogen gegen Juda in den Krieg, eroberten es und schleppten allen Besitz aus dem Palast des Königs fort, ebenso seine Söhne und Frauen. Nur sein jüngster Sohn Joahas blieb ihm als einziger erhalten. Danach schlug der Herr Joram mit einer unheilbaren inneren Krankheit. Nach 2 Jahren war die Krankheit so weit fortgeschritten, dass seine Eingeweide herausquollen und er starb unter großen Qualen. Es wurde kein Feuer ihm zu Ehren entzündet, wie man es für seine Vorfahren getan hatte. Joram war 32 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 8 Jahre in Jerusalem. Als er starb, wurde er nicht betrauert. Er wurde in der Stadt Davids begraben, aber nicht in den Gräbern der Könige. Ahasja herrscht in Juda. Danach machten die Einwohner Jerusalems Ahasja, Jorams jüngsten Sohn, zum König. Die arabischen Räuberhorden hatten alle seine älteren Söhne umgebracht. Nun herrschte Ahasja, der Sohn Jorams, des Königs von Juda. Ahasja war 22 Jahre alt, als er König wurde, und er herrschte 1 Jahr in Jerusalem. Seine Mutter war Atalja, eine Enkelin Omris. Auch Ahasja folgte dem Beispiel der Familie Ahabs und seine Mutter bestärkte ihn noch mit ihren Ratschlägen. Er tat, was dem Herrn missfiel, so wie Ahabs Familie es getan hatte. Nach dem Tod seines Vaters waren sie als Ratgeber zu ihm gekommen und hatten ihn ins Verderben geführt. Ahasja folgte ihrem schlechten Rat und führte gemeinsam mit Joram, dem Sohn König Ahabs von Israel, Krieg gegen König Hazael von Aram bei Ramoth in Gilead. Dabei verwundeten die Aramäer Joram. Joram kehrte nach Jezreel zurück, um sich dort von seinen Verletzungen zu erholen, die er in Rama erlitten hatte, als er gegen König Hazael von Aram gekämpft hatte. Während seines Aufenthaltes dort erhielt er Besuch von König Ahasja von Juda, dem Sohn Jorams. Aber Gott hatte beschlossen, dass dieser Besuch bei Joram Ahasja ins Verderben führen sollte. Als er dort angekommen war, ging Ahasja gemeinsam mit Joram zu Jehu hinaus, dem Sohn Nimschis, den der Herr dazu gesalbt hatte, die Familie Ahabs auszurotten. Als Jehu das Urteil an Ahabs Familie vollstreckte, stieß er auf führende Männer aus Juda und Söhne der Brüder von Ahasja, die in Ahasjas Diensten standen, und er tötete sie ebenfalls. Dann machte Jehu sich auf die Suche nach Ahasja selbst. In der Stadt Samaria, wo er sich versteckt hielt, spürten sie ihn auf und brachten ihn zu Jehu und töteten ihn. Und Ahasja wurde begraben, denn sie sagten, er war ein Sohn von Josaphat, der den Herrn von ganzem Herzen suchte. Aber in der Familie von Ahasja war niemand mehr, der König werden konnte. Athalia herrscht in Juda. Als Athalia, die Mutter von König Ahasja, erfuhr, dass ihr Sohn tot war, brachte sie alle übrig gebliebenen Mitglieder der Königsfamilie von Juda um. Doch Josheba, der Tochter des Königs, gelang es, Joasch, den Sohn Ahasjas, heimlich aus der Schar der Königskinder, die getötet wurden, zu retten. Sie brachte ihn und seine Amme in die Bettenkammer. Auf diese Weise verbarg Josheba, die Frau des Priesters Jojada und Schwester Ahasjas, das Kind, sodass Athalia es nicht töten konnte. 6 Jahre lang wurde Joasch im Haus Gottes versteckt gehalten. So lange herrschte Athalia über das Land. Aufstand gegen Athalia. Im 7. Jahr nahm Jojada allen Mut zusammen und verbündete sich mit den Hauptleuten des Heeres, mit Asaja, dem Sohn Jerohams, Jismael, dem Sohn Johanans, Asaja, dem Sohn Obeds, Maaseja, dem Sohn Adajas, und Elischafat, dem Sohn Sichris. Diese Männer gingen in die Städte Judas und luden die Leviten und die führenden Männer der Familien Israels ein, nach Jerusalem zu kommen. Sie versammelten sich im Haus Gottes und schlossen einen Bund mit dem König. Jojada sagte zu ihnen, »Es ist soweit, der Königssohn muss die Herrschaft übernehmen, wie es der Herr den Nachkommen Davids zugesagt hat. Ihr sollt Folgendes tun. Wenn die Priester und Leviten am Sabbatdienst tun, wird ein Drittel von ihnen an den Toren Wache stehen. Ein weiteres Drittel wird zum Königspalast hinübergehen und das letzte Drittel wird am Grundtor Aufstellung nehmen. Und das ganze Volk soll in den Vorhöfen vom Haus des Herrn bleiben. Niemand darf das Haus des Herrn betreten, außer den Priestern und den Leviten, die Dienst haben, denn sie sind dafür geheiligt. Das übrige Volk soll den Anordnungen des Herrn gehorchen. Die Leviten bilden eine Leibwache für den König, jeder mit der Hand an der Waffe. Wer den Tempel betritt, muss getötet werden. Ihr dürft euren Platz dicht neben dem König nicht einen Augenblick verlassen und müsst ihn immer begleiten. Die Leviten und das übrige Volk hielten sich an alles, was der Priester Jojada angeordnet hatte. Sie brachten die Männer, die sich am Sabbat zum Dienst meldeten, und auch die, deren Dienst am Sabbat zu Ende ging. Der Priester Jojada ließ keine der Abteilungen nach Hause gehen. Er rüstete die Befehlshaber mit den Speeren und Schilden und Kleinschilden aus, die König David gehört hatten und nun im Haus Gottes aufbewahrt wurden. Sie mussten rund um den König Aufstellung nehmen, die Hand an der Waffe. Die Wachen bildeten eine Linie von der Südseite des Tempels bis zur Nordseite und rund um den Altar. Dann geleiteten sie Joasch, den Sohn des Königs, heraus. Sie setzten ihm die Krone auf, gaben ihm die Gesetzesrolle und riefen ihn zum König aus. Danach salbten Jojada und seine Söhne ihn und riefen: Lang lebe der König! Athalias Tod. Als Athalia den Lärm hörte, den die jubelnde Menschenmenge machte, eilte sie zum Volk ins Haus des Herrn. Sie sah den König auf dem ihm zustehenden Platz an der Säule im Eingang stehen. Er war umringt von Truppenführern und Trompetern, und die Menschen aus dem ganzen Land freuten sich und bliesen die Trompeten. Sänger leiteten mit Musikinstrumenten den Lobgesang an. Als Athalia das sah, zerriss sie ihre Kleider und rief: Verrat, Verrat! Da befahl der Priester Jojada den Befehlshabern der Truppen: Schafft sie durch die Reihen hinaus und tötet jeden, der sie zu befreien versucht, aber tötet sie nicht hier im Haus des Herrn. Da ergriffen sie sie, führten sie zum Rosttor am Haus des Königs und töteten sie dort. Jojadas religiöse Reformen. Dann schloss Jojada einen Bund zwischen dem Herrn und dem König und dem Volk, dass sie das Volk des Herrn sein sollten. Das ganze Volk strömte hinüber zum Baalstempel und riss ihn ein. Die Altäre wurden umgestürzt, die Götzenbilder zerschlagen und Matan, der Baalspriester, wurde vor den Altären getötet. Daraufhin übertrug Jojada die Aufgaben im Haus des Herrn den Priestern, den Leviten, die von David dafür bestimmt worden waren. Sie sollten dem Herrn Brandopfer darbringen, wie das Gesetz von Mose es vorschreibt, und singen und loben, wie David es angeordnet hatte. An den Toren vom Haus des Herrn stationierte er Wachen, die alle zurückwiesen, die in irgendeiner Weise unrein waren. Dann nahm er die Truppenführer, die vornehmen Bürger, die führenden Männer des Volkes und das ganze Volk mit sich und führte den König aus dem Haus des Herrn hinaus. Sie zogen durch das obere Tor in den Palast ein und setzten den König auf den Königsthron. Alle jubelten und die Stadt hatte Frieden, weil Athalia mit dem Schwert getötet worden war. Aus der Übersetzung das Buch Römer Kapitel 11, die Verse 11 bis 36. Israel und die anderen Völker. Will ich damit sagen, dass sie zu diesem Zweck gestolpert sind, damit sie ganz und gar hinfallen? Nein, überhaupt nicht, sondern es ist so. Durch ihren Fall ist das Heil auch zu den anderen Völkern gekommen, damit sie, die Angehörigen des Volkes Israel, dadurch zur Eifersucht gereizt werden. Wenn es aber schon so ist, dass ihr Hinfallen dazu führt, dass die Welt reich wird, und ihr Verlust dazu, dass die nichtjüdischen Völker Gottes Reichtum erfahren, um wie viel mehr wird das dann der Fall sein, wenn sie wieder vollzählig sein werden? Zu euch, den Jesus-Nachfolgern aus den nichtjüdischen Völkern, sage ich: Da ich ja der Sondergesandte von Jesus zu den Völkern bin, rede ich voller Stolz über diese Aufgabe. Das tue ich mit der Absicht, die zur Eifersucht zu reizen, die aufgrund ihrer Abstammung mit mir gemeinsam zum jüdischen Volk gehören, und um so einige von ihnen zum Heil zu führen. Wenn es schon so ist, dass ihre gegenwärtige Ablehnung dazu führt, dass die Menschheit wieder mit Gott versöhnt wird, was wird dann erst die Wiederannahme des Volkes Israel bewirken? Doch sicherlich dies: neues Leben aus dem Tod. Diese Verbindung ist einleuchtend. Wenn, im Bild gesprochen, das erste gebackene Brot heilig ist, dann ist das auch der Fall bei dem Teig, aus dem dieses Brot gebacken wurde. Genauso gilt: wenn die Wurzel heilig ist, dann sind es auch die Zweige. Der Ölbaum. Es stimmt, einige Zweige wurden abgebrochen. Und du, der du eigentlich ein wilder Ölbaum warst, wurdest in ihn eingepfropft und bist so direkt an die Wurzel des Ölbaums angeschlossen. Damit hast du Anteil an seiner Kraft und produzierst jetzt Öl, genauso wie der restliche Baum. Dennoch solltest du dich nicht über die anderen Zweige erheben. Wenn du das aber tust und dich besonders in den Vordergrund stellst, dann denk daran. Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Vielleicht sagst du jetzt, aber die Zweige sind doch abgebrochen worden, damit ich an ihrer Stelle in den Baum eingepflanzt werden kann. Das ist schon richtig so. Doch sie sind wegen ihres mangelnden Vertrauens abgebrochen worden und du stehst nur aufgrund des Glaubens an Gott fest. So lass dich nicht vom Hochmut bestimmen, sondern von der Ehrfurcht gegenüber Gott. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige schon nicht verschont hat, warum sollte er dann gerade bei dir eine Ausnahme machen? Also achte auf Gottes Güte und gleichzeitig auf seine Strenge. Er zeigt seine Strenge gegenüber denen, die sich von ihm abgewandt haben. Dir gegenüber aber zeigt er seine ganze göttliche Güte. Sie gilt dir, wenn du an seiner Güte festhältst. Sonst wirst auch du abgeschnitten werden. Denn sie, die Angehörigen des Volkes Israel, werden wieder in den Ölbaum eingepfropft, wenn sie nicht in ihrem Unglauben verharren. Denn Gott ist sehr wohl in der Lage, sie wieder einzupflanzen. Wenn du schon, der du von einem wilden Ölbaum stammst, in den edlen Ölbaum eingepflanzt wurdest, was natürlicherweise ja nicht geschieht, dann ist es doch umso natürlicher, dass die, die ihrer Natur nach dazugehören, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden. Schwestern und Brüder, ich will nicht, dass ihr in Bezug auf dieses Geheimnis unwissend seid. Ja, ihr sollt euch nichts auf euer eigenes Verständnis einbilden. Dieses Gottesgeheimnis ist, ein Teil des Volkes Israel ist verhärtet worden. Das wird so sein, bis die Vollzahl der Menschen aus den nichtjüdischen Völkern in Gottes Familie hineingekommen ist. Auf diese Weise wird das gesamte Volk Israel Gottes Heil erfahren. So steht es ja in Gottes Buch. Aus Zion wird der Erlöser kommen, und er wird alle Gottlosigkeit von Jakob fortnehmen. Ja, das ist die Grundlage für meinen Bund, meine besondere Beziehung mit ihnen, wenn ich ihre Sünden von ihnen wegnehme. So sind sie, die Angehörigen des jüdischen Volkes, im Augenblick zwar sozusagen Gottes Feinde, um euch Nichtjuden den Zugang zu Gott zu ermöglichen. Aber was ihre grundlegende Auserwählung betrifft, sind sie doch von Gott geliebt, wegen der Abstammung von unseren Vorfahren. Denn so ist Gott. Seine Gaben und seine Berufung nimmt er nicht zurück. So wie ihr früher Gott nicht gehorsam gewesen seid, jetzt aber seine Barmherzigkeit erfahren habt, aufgrund des Ungehorsams des jüdischen Volkes, genauso gilt auch dies. Sie sind ungehorsam geworden, angesichts der Barmherzigkeit, die ihr von Gott erfahren habt, doch mit dem Ziel, dass auch sie das Erbarmen Gottes erleben. Also können wir sagen, Gott hat alle Menschen im Ungehorsam eingeschlossen, um dann alle in seiner großen Barmherzigkeit anzunehmen. Gottes unendlicher Reichtum. Was für eine unendliche Dimension des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschbar sind seine Entscheidungen und wie unauffindbar seine Wege. Das unterstreicht auch die Aussage in Gottes Buch. Wer kann denn Einblick in Gottes Denken gewinnen? Oder wer ist zu seinem Berater ernannt worden? Oder auch die Aussage, wer hat ihm etwas als Vorleistung gegeben, sodass es ihm wieder zurückgegeben werden müsste? Ja, so ist es. Von ihm her und durch ihn und zu ihm hin bestehen alle Dinge. Ihm sei alle Ehre bis in die fernsten Zukunftszeiten. Amen. Ja, so soll es sein. Aus der Übersetzung das Buch Psalm 22, die Verse 1 bis 19. Von Gott verlassen? Für den Musiker, nach der Melodie Hirschkuh in der Morgenröte. Ein Gotteslied von David. Mein Gott, warum hast du mich allein gelassen? Es gibt keine Rettung für mich, so sehr ich auch schreie. Mein Gott, Am Tag rufe ich, doch du antwortest nicht, und auch nicht in der Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Doch du bist heilig, du wohnst in den Lobliedern Israels. Auf dich haben unsere Vorfahren vertraut, ja, sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie und wurden gerettet, auf dich setzten sie ihr Vertrauen und wurden nicht enttäuscht. Doch ich bin ein Wurm und kein Mensch, der Spott der Leute und verachtet von der Gesellschaft. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich, sie verziehen ihre Lippen und schütteln den Kopf. Wirf es doch auf den Herrn, ja, der soll ihn retten. Er soll ihn da herausholen, denn er hat ja Gefallen an ihm. Du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat. Vertrauen hast du mir schon geschenkt, als ich noch ein Säugling war. Auf dich bin ich angewiesen seit meiner Geburt. Du bist mein Gott, selbst als ich noch im Leib meiner Mutter war. Sei nicht fern von mir, denn die Not greift nach mir und es gibt keinen, der hilft. Viele Stiere umringen mich, Büffel aus Baschan umzingeln mich. Ihren Rachen reißen sie gegen mich auf, gefährliche, brüllende Löwen. Wie Wasser bin ich ausgeschüttet und alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. So wurde mein Herz wie Wachs, es zerschmilzt mir im Inneren. Vertrocknet wie eine Tonscherbe ist meine Kraft und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Ja, in den Staub des Todes legst du mich. Ja, Hunde haben mich umkreist, eine Horde von Gewalttätern hat mich umzingelt. Wie Löwen zerfetzen sie mir Hände und Füße. Alle meine Knochen kann ich zählen, doch sie starren und gaffen mich an. Sie verteilen meine Kleidung unter sich, sie verlosen, womit ich mich kleidete. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche, Kapitel 20, Vers 7. Ein gottesfürchtiger Mensch führt ein vorbildliches Leben. Seine Kinder, die nach ihm leben, haben es gut.